Herzlich willkommen sagt Ihnen allen Ihre Andrea Marti. Schön, dass Sie die heutige Sendung mitverfolgen werden. Heute geht es um den heimgerufenen Papst Emeritus Benedikt XVI. Und dazu hören Sie ein Interview mit dem Salvatorianerpater und emeritierten Professor Pater Dr. Stefan Horn. Eingangs möchte ich Pater Professor Dr. Stefan Horn vorstellen. Direkt nach dem Abitur ist Pater Stefan Horn bei der Gesellschaft des göttlichen Heilandes der Salvatorianer eingetreten. Er wurde 1960 in Passau zum Priester geweiht, hat dann 1966 zum Doktor der Theologie promoviert. Von 1972 bis 1977 war er dann Assistent von Professor Josef Ratzinger in Regensburg. Dann anschließend, 1978, wurde er habilitiert. Von 1981 bis 1986 war er in Augsburg Professor für Dogmatik. Dann bis 1999 war er Professor für Fundamentaltheologie in Passau. Er war von Anfang an langjähriger Sprecher des Schülerkreises von Papst Benedikt XVI. Und oft auch die Antriebskraft der Treffen. In diesem Sinne begrüße ich Sie, Professor Dr. Stefan Horn, bei Radio Gloria ganz herzlich und wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen, Pater Stefan.
Schön.
Pater Stefan, wie haben Sie den verstorbenen Papst Emeritus Benedikt XVI. Kennengelernt und wann war das?
Ja, ich habe die Aufgabe bekommen, von meinem Obern noch weiter zu studieren nach der Promotion. Und mein Mentor in der Zeit, als ich in Passau studiert habe, war Professor Winklofer und er hat mich auf den späteren Papst aufmerksam gemacht. Und ich bin also sehr gerne zu ihm gekommen. Ich war damals in Passau und er war gerade nach Regensburg gekommen. Und dann habe ich mich einfach vorgestellt und ihn gefragt, ob ich bei ihm meine Habilitation machen könnte, also die Vorbereitung auf das Amt eines Professors bei ihm machen könnte. Und da sind wir in ein kleines Gespräch eingetreten. Ich war ja bei meinem Doktorvater Schmaus, der eine Zeit lang der größte Gegner von Ratzinger war. Und so hat es mich sehr gewundert, dass er keine Schwierigkeit fand, mich als Habilitant anzunehmen. Und er hat mich dann nach einer Luther-Interpretation gefragt. Und wir sind so in ein theologisches Gespräch gekommen. Und dann hat er mich einfach angenommen.
Können Sie sich noch an das erste Gespräch mit Papst Emeritus Benedikt XVI. Erinnern?
Ja, genau. Ja, das war also 2-3 Tage nach der Wahl, als er für die deutschen Pilger eine Audienz gegeben hat. Und 7 von uns waren damals in Rom und durften ihm gratulieren im Zusammenhang mit dieser Konferenz, die er dann gegeben hat. Und so habe ich ihm auch gratuliert im Namen des Schülerkreises. Und dann hat er zu mir gesagt, könnten wir uns nicht einmal wieder in Castel Gandolfo treffen. Das heißt, er hat gedacht, diese jährlichen Treffen sollten nicht einfach zu Ende sein, sondern er wollte die wieder aufnehmen, wenigstens einmal. Und wir haben dann beraten und haben im gleichen Jahr dann uns mit ihm getroffen. Und aus diesem einen Treffen ist dann wieder ein jährliches Treffen geworden, das wir vor allem in Castel Gandolfo immer gehalten haben. Das heißt, er hat eine so große innere Verbindung zu uns gehabt, dass er nicht wollte, dass diese theologischen Gespräche und diese geistlichen Erfahrungen einfach abbrechen mit seinem Amt, sondern er wollte, dass er das irgendwie weiterführen.
Also eine persönliche Beziehung wollte er aufrechterhalten, also nicht nur inhaltlich, theologisch gedacht, sondern auch persönlich, menschlich.
Ja, ich meine, der Schülerkreis war ein Kreis von Doktoranden seiner verschiedenen Stellen, an denen er als Professor gewirkt hat. Und nachdem er Erzbischof geworden war und seine Lehrtätigkeit dann fast zu Ende war, sind wir auf den Gedanken gekommen oder hatte er den Vorschlag gemacht, dass wir uns jährlich treffen könnten als Schülerkreis aus diesen verschiedenen Doktorandenkreisen. Und das hat dazu geführt, dass wir doch eine Art theologische Familie geworden sind, dass wir immer mehr mit ihm zusammengewachsen sind. Gerade nachdem wir unsere eigenen Studien beendet haben, sind wir sozusagen fast jedes Jahr mit ihm zusammengetroffen und haben nicht nur Theologie getrieben, sondern haben auch die Heilige Messe gefeiert. Er hat vielfach selber gepredigt und man konnte die persönlichen Fragen mit ihm besprechen, auch die Schwierigkeiten, die man gehabt hat in den vergangenen Jahren und so. Da sind wir immer tiefer zusammengewachsen, sozusagen über 40 Jahre hinweg.
Wie waren die Vorlesungen von ihm, bevor er Papst geworden ist?
Ja, ich kann natürlich nur einen Teil dieser Vorlesungen beschreiben. Also die schönsten und wichtigsten waren wohl die in Bonn, also seine ersten Vorlesungen. Da hat er die Hörer sehr angezogen. Wenn er in den Hörsaal gekommen ist, ist es sofort still geworden. Und er hat sozusagen nicht auf Akzeptanz seiner Person geschaut, sondern einfach versucht, den Glauben so zu erläutern, dass der Glaube der gleiche ist, also der katholische Glaube, aber dass er doch ihn in Beziehung gesetzt hat zu den Fragen der Zeit, zu Fragen der Ökumene. Und das hat für die Studenten so etwas wie einen neuen Ton in die Theologie gebracht. Er hat nicht einfach sozusagen die Themen der Theologie so vorgelegt, sondern hat sie verbunden mit den Erfahrungen, die die Entwicklung der Theologie gebracht haben, also mit den Hintergründen der Zeit, und hat von da aus dann die Theologie vorwärts gebracht. Und das hat damals also große Zustimmung gefunden. Als wir in Regensburg waren, wo ich zu ihm gestoßen sind, da ist nicht mehr dieser große Elan des Anfangs da gewesen, aber er hat trotzdem eine große Hörerschaft gehabt und eine sehr treue Hörerschaft. Das Wichtigste für uns war damals der Schülerkreis, also der Kreis der Doktoranden. Wir haben uns alle paar Wochen getroffen. Einer von uns hat etwas referiert. Und da haben wir dann sozusagen ganz offen diskutiert miteinander. Und er hat sich nicht zu sehr eingemischt, sondern hat die Diskussion immer wieder weitergeführt. Und so haben wir ein Element der Treue im Glauben erlebt, aber zugleich einen Moment der offenen Diskussion der gegenwärtigen Fragen. Und so sind wir also besonders zusammengewachsen, nicht so sehr in seinen Vorlesungen, sondern eben in diesen Gesprächen der Doktoranden. Er hat die Doktoranden nicht so sehr persönlich geführt, sondern in diesen Gesprächen, an denen immer wieder der eine und andere etwas vorgetragen hat, sodass wir dann in diesen Gesprächen sehr gereift sind in der Theologie. Und einmal im Jahr hatten wir schon als Doktoranden ein Treffen mit berühmten Professoren, das dann später wieder aufgenommen worden ist, sodass wir also auch große Theologen kennenlernen konnten und einen großen, breiten Horizont durch ihn bekommen haben.
Wie war das? Konnte man auch kritische Gedanken, Fragen mit einbringen in dieses Gremium?
Ja, selbstverständlich. Wir haben ja auch einmal mit einem jüdischen Professor geredet, mit Orthodoxen, mit Protestanten, natürlich mit katholischen Professoren auch, zum Beispiel mit Karl Rahner. Und da haben wir schon manchmal sehr heftig diskutiert. Und so sind wir also irgendwie in diesen Gesprächen auch gereift.
Pater Stefan, zu Beginn des Interviews haben Sie Dr. Schmaus angesprochen, dass er sehr kritisch gegenüber der Theologie von Josef Ratzinger war. Hat sich seine Meinung in Bezug auf die Theologie von Josef Ratzinger geändert?
Er hat ihn wohl nicht richtig verstanden, den jungen Professor Ratzinger. Er hat also die Offenbarung als Selbstoffenbarung Gottes beschrieben, die im Glauben aufgenommen werden muss. Und erst wenn das Wort Gottes im Glauben aufgenommen ist, dann wird es wirklich Offenbarung. Und Schmaus hat nun gemeint, wenn die Offenbarung sozusagen von den einzelnen Gläubigen aufgenommen wird, dann könnte da ein großer Subjektivismus in die Theologie hineinkommen, weil jeder dann die Offenbarung anders aufnimmt und versteht. Aber Ratzinger hat das nicht so gedacht, sondern er hat gemeint, dass eben die Kirche als Ganze die Offenbarung Christi aufnimmt und dann durch die Zeiten hindurch prägt. Also er hat nicht an einen Subjektivismus gedacht oder keinen Subjektivismus gewollt. Und so, glaube ich, hat Schmaus ihn bald besser verstanden. Und es hat auch eine Versöhnung stattgefunden. Von all dem habe ich, als ich das erste Mal zu ihm gekommen bin, überhaupt nichts gewusst.
Pater Stefan, offensichtlich war die Zeit in Tübingen für den Papst Emeritus schwierig gewesen. Warum war das so schwierig für ihn?
Also es war natürlich die Zeit der 68er Jahre. Er ist, glaube ich, 65 oder 66 nach Tübingen gekommen. Aber das waren wohl nicht die eigentlichen Schwierigkeiten. Also diese Widerstände von der Studentenschaft sind bei ihm nicht so stark gewesen. Er hatte immer ein gutes Verhältnis zu den Studenten. Und sie haben dann natürlich versucht, ihn in diese Fragen der Studentenrevolution irgendwie aufzunehmen und ihn auch etwas zu stören. Und er muss einmal auf den Tisch gehauen haben und dann war die Sache wieder beruhigt. Also das wird oft falsch dargestellt. Die Studentenunruhen haben auf ihn keinen so großen Einfluss gehabt, aber es war die Zeit, in der in den Fakultäten auch diese Revolution zum Tragen gekommen ist. Und das hat also das normale Studium nicht von Ratzinger, sondern seiner Studenten da und dort doch sehr gestört. Und dann hat er auch später die Möglichkeit aufgenommen, von Tübingen wegzugehen. Aber die eigentlichen Schwierigkeiten waren wohl die Schwierigkeiten, dass das Konzil unterschiedlich aufgenommen worden ist. Dort war ja zu gleicher Zeit Hans Küng, der sozusagen eine stärkere Anpassung an die Zeit gefördert hat und eine noch radikalere ökumenische Stellungnahme versucht hat. Und da ist dann eine gewisse innere Distanz gekommen. Unser Professor wollte das authentische Konzil, nicht ein Konzil der Medien, zur Geltung bringen. Das heißt, ein Konzil, das nicht in der Tradition stehen bleibt, aber doch alle großen Werte der Tradition beibehalten hat und dann weitergeführt hat, nicht in einem Bruch mit der Vergangenheit, sondern in einer, wie er sagte, einer Reform, die nach vorwärts geführt hat, also nicht rein statisch, aber auch nicht als Bruch, sondern als ein Vorangehen in der Linie dessen, was bis jetzt da gewesen ist und in einer sorgfältigen Weiterführung. Und in diesem Augenblick war auch die Liturgie sehr in schwierig oder die liturgischen Fragen sehr im Vordergrund. Und er wollte nicht eine große Verwirrung in der Liturgie, sondern eine authentische Weiterführung der Liturgie. Und das ist ihm dann angerechnet worden als eine Wende, die er genommen hätte und als Zeichen seiner konservativen Grundhaltung. Aber das hat eigentlich nicht gestimmt, sondern er war immer auch ein Mann, der vorwärts geblickt hat.
Pater Stefan, dann wurde Josef Ratzinger zum Erzbischof ernannt. Hat sich die Beziehung zwischen den Studierenden und ihm verändert?
Ja, es war so, dass der Schülerkreis zunächst der Doktorandenkreis gewesen ist und dass wir am Ende seiner Zeit als Erzbischof dann beschlossen haben, diese verschiedenen Doktorandenkreise zusammenzuführen zu dem Schülerkreis, der also etwa 1980 gegründet worden ist, nachdem seine Zeit in München zu Ende gegangen ist. Bis dahin ist er gelegentlich noch nach Regensburg zu den letzten Doktoranden gekommen. Und dieser Schülerkreis hat sich dann gerade in dieser Zeit gefunden, als er vor allem dann schon in Rom gewesen ist, als Präfekt der Glaubenskongregation. Und da ist er dann immer zu den Treffen gekommen, oder fast immer. Und da hat sich der Schülerkreis erst richtig entwickelt. Wir haben die Liturgie miteinander gefeiert, die Laudes, die Vesper, die Heilige Messe natürlich. Wir haben ihm auch persönlich begegnen können und haben unsere Fragen mit ihm besprechen können. Also da ist der Doktorandenkreis immer tiefer mit ihm zusammengewachsen. Und man kann das eher als eine Vertiefung beschreiben. Und diese Vertiefung ist dann noch einmal gewachsen, als er Papst geworden ist.
Also eigentlich war er Doktorvater, Josef Ratzinger, kann man aber auch sagen, er ist eine Art geistlicher Begleiter gewesen.
Geistlicher Begleiter nicht direkt für die Einzelnen. Ich weiß nur einen einzigen, der aber nicht mehr bei ihm promovieren konnte, der in Rom gewirkt hat, als Ratzinger in Rom gewesen ist. Und da ist eine mehr geistliche Gemeinschaft zwischen beiden entstanden. Aber sonst hat er uns einfach erzogen, durch seine Art, Theologie zu treiben, durch seine Art, die Heilige Messe zu feiern, das Wort Gottes auszulegen und sozusagen eine nicht bloß intellektuelle Theologie zu treiben, sondern auch eine meditative und spirituelle Theologie. Auf diese Weise hat er uns erzogen.
Pastor Professor Dr. Stefan Horn spricht über den heimgerufenen Papst Emeritus Benedikt dem 16. Und wir haben in der Musikpause das Benediktus von Mozart gehört. Daher, Pater Stefan, man sagt, dass der heimgerufene Papst Emeritus Benedikt Mozart der Theologie genannt wird. Könnten Sie das bestätigen?
Ja, das ist eine Formulierung, die relativ früh schon bei uns kursiert ist. Er hat einfach eine gewisse leichte Art, auch schwierige Fragen aufzunehmen und zu behandeln. Er ist also nicht ein sehr stark schon philosophisch geprägter Mann, aber nicht in der Art von Karl Rahner, der eine sehr komplizierte Sprache gehabt hat, sondern Ratzinger hat eine feine Art der Darstellung gehabt. Die Freude macht. Er versuchte vor allem die Freude am Glauben zu vermitteln und er versuchte Vernunft und Glaube zusammenzuführen. Also das ist sozusagen die Suche nach einer tieferen Harmonie von Glaube und Erkenntnis, von Glaube und Meditation, also von Glaube und Spiritualität. Und diese Harmonie tritt bei ihm besonders stark hervor und das mag der Grund gewesen sein, dass man ihm sozusagen diesen Titel gegeben hat.
Dann kam die Papstwahl. Pater Stefan, haben Sie damit gerechnet?
Nein, ich habe nicht damit gerechnet, weil er ja die 75 schon überschritten hatte, wo die Bischöfe normalerweise aufhören. Und so war ich also überrascht, dass er doch gewählt worden ist. Und er selber war ebenso überrascht und war auch nicht bloß überrascht, sondern man könnte fast sagen, am Boden zerstört, weil er das nie gedacht hätte, dass er Papst werden würde. So war er also sehr erschrocken. Er hat in diesem ersten Gespräch mit den deutschen und österreichischen und deutschsprachigen Schweizer deutschsprachigen Pilgern hat er dieses Ereignis so kommentiert, dass er plötzlich gespürt hat, dass das Pfeilbeil auf ihn herunterfällt. Er hatte gedacht, dass er jetzt dann nicht mehr tätig sein muss in der Kurie, sondern dass er wieder seiner wissenschaftlichen Arbeit sich hingeben kann. Er wollte noch dieses Jesusbuch schreiben. Und so muss er wirklich tief erschrocken sein, dass das auf ihn zukommt, zumal er von einem seiner Schüler oder von seinen Schülern gewusst hat, oder wir haben Fragen des Papsttums studiert und er hat sozusagen das Papsttum verstanden als ein Dienst an der ganzen Kirche, als ein Dienst, der sehr viel Leiden mit sich bringen wird. Und so ist er wirklich zutiefst erschrocken. Und dann hat er das Ja gesagt und dann ist er natürlich dann immer tiefer hineingewachsen in diese Aufgaben.
Wie war das erste Treffen direkt nach der Papstwahl, Pater Stefan?
Ja, das war schon vorbereitet gewesen. Wir haben ein Gespräch mit Muslimen führen wollen. Aber der Muslim, der ausgewählt worden war, hat auch einen Schrecken bekommen und hat dann Nein gesagt. Aber wir haben dann einen Professor aus der arabischen Welt bekommen, einen sehr begabten Professor und einen Professor aus Deutschland, der auch diese Wissenschaft studiert hatte. Und wir haben also das Gottesbild im Islam und Fragen konkreter Art besprochen und so ist das ein ganz interessantes Gespräch geworden. Wichtiger, glaube ich, war das zweite Gespräch, wo wir versucht haben, die Frage von Schöpfung und Evolution zu behandeln. Und da haben wir eine ganze Reihe von Professoren dabei gehabt, sodass ein ganz intensives Gespräch zwischen Biologie, Philosophie und Theologie zustande gekommen ist. Und da hat der Heilige Vater das Treffen, das immer ein ganz privates Treffen unter seinen Studenten war, vorgeschlagen, dass wir die Ergebnisse, also nicht bloß die Referate, sondern auch die Diskussionen herausgeben. Und das ist dann ein richtiger Durchbruch geworden, dass wir als Schülerkreis in die Öffentlichkeit gekommen sind und eine Reihe von Büchern herausgegeben haben. Und der Papst hat gewollt, dass wir dieses Thema publik machen, weil das ein wichtiges Thema sei, das neu aufgenommen werden müsse. Also man sieht, dass er schon als Papst neue Aufgaben auch für den Schülerkreis gesehen hat. Und so sind eine Reihe wichtiger Gespräche gewesen, zum Beispiel auch über die Frage, wie man das Konzil richtig auslegt. Und da war dann erstmals der Bischof Kurt Koch da, der dann später der Mentor und der Schülerkreis geworden ist und der später eben der Kurienkardinal für die Einheit der Christen geworden ist. Und der uns dann auch mehr und mehr begleitet hat, seit Papst Benedikt nicht mehr an den Treffen teilnehmen konnte.
Pater Stefan, Sie haben Papst Emeritus vor allem im Bereich der Theologie kennengelernt. Wie haben Sie ihn erlebt als Papst, als Mensch?
Ja, ich habe ihn relativ oft erlebt, weil ich die Aufgabe hatte, die Vorschläge des Schülerkreises ihm vorzutragen. Ich bin also jedes Jahr einmal zu ihm nach Rom gekommen und ich war schon in Rom und habe ihn dann besucht. Und dann haben wir immer diese Fragen besprochen, welchen Professor man einladen soll, welches Thema man am besten wählt. Und dabei hat er sich immer auch nach mir erkundigt und ich konnte ihm auch andere Dinge vorlegen. Also insofern habe ich ihn auch ganz persönlich erlebt und das hat dann zu einem wirklich freundschaftlichen Verhältnis geführt. Er hat zum Beispiel auch die Aufgabe, die ich dann bekommen habe, Postulator des Seligsprechungsprozesses von Pater Franziskus Maria vom Kreuze Jordan zu führen und bin auch über solche Fragen mit ihm ins Gespräch gekommen. Aber er hat sich dann nicht in solche Sachen eingemischt, aber man konnte sozusagen alle persönlichen Fragen mit ihm besprechen. Und da war er immer bereit, diese Fragen aufzunehmen. Also ich hätte einmal auch gerne gehabt, dass er mir hätte gesagt, in welche Richtung ich jetzt weiter studieren sollte. Da hat er mir keine eigentliche Antwort gegeben, weil das nicht seine Art war. Weil er immer gewusst hat, was er selber tun musste. Und er wollte einfach, dass ich selber die Entscheidung treffe.
Pater Stefan, wie würden Sie seine Predigten einschätzen? Gibt es hier einen roten theologischen Faden, sprich zwischen den verschiedenen Amtsphasen?
Ich kann also einen solchen Faden nicht sehen, zumal also wir eben die Predigten gehört haben, die uns selber, unseren Kreis betroffen haben. Es war so, dass er in seinen Predigten nicht aktuelle Fragen direkt aufgenommen hat, sondern er ist immer von dem Wort Gottes ausgegangen. Und zwar, er hat dann die Stellen ausgelegt, die die Kirche an diesem Sonntag vorgelegt hatte, und darüber hat er dann gesprochen. Und da konnte es natürlich schon sein, dass er Zeitfragen irgendwie aufgenommen hat, aber die waren nicht sozusagen bewusst aufgenommen worden, sondern die haben sich dann aus dem Text, den er ausgelegt hat, ergeben. Er hat, wenn man so sagen will, eben sehr stark die Heilige Schrift ausgelegt bei der Predigt und hat dann auch gerne Beispiele von Heiligen aufgenommen, sodass die heiligen Predigten bei ihm einen bestimmten großen Stellenwert haben. Ich selber habe auch ein kleines Buch von heiligen Predigten herausgegeben zu einem, ich glaube, zum 70. Geburtstag.
Als er noch im Papstamt war, sagte er einmal, dass dieses Amt eine Art Überforderung sei. Können Sie hier einige Worte dazu sagen, Pater Stefan?
Ja, also einer seiner Studenten hat eine Doktorarbeit geschrieben über Reginald Pohl, den katholischen Vetter von Heinrich dem VIII. Und dieser Kardinal war zweimal nahe daran, gewählt zu werden. Und bei einem dieser Konklave hat er eine Art Theologie des Papsttums geschrieben und hat das Papsttum sozusagen als demütigen Dienst an der Kirche bezeichnet und als Eintreten in die Nachfolge des Herrn, wie es Petrus selber erlebt hat. Das heißt, als sozusagen als das größtmögliche Kreuz, das man annehmen musste. Die Verantwortung für den Glauben in der ganzen Kirche muss ihn schon sehr gedrückt haben, gell? Und er hat das Äußerste getan, zum Beispiel, dass er noch während seiner Zeit als Papst dieses Jesusbuch zum Abschluss gebracht hat. Das waren also ungeheure Arbeiten und ungeheure Fragen, die sich ihm gestellt haben. Später ja auch die Missbrauchsfrage zum Beispiel, die er sehr bald, sehr entschiedener als jeder andere angefasst hat. Also er hat sich vor diesen Dingen nicht gescheut, sondern hat sie angepackt und war bereit, diese Schwierigkeiten durchzutragen. Auch die Gespräche mit dem Judentum, da ist ja dann auch, sind diese bekannten Krisen gewesen, dass zum Beispiel ihm vorgeworfen worden ist, dass er sozusagen zu sehr auf die Richtung der Piusbrüder gehe, dass er einen dieser Piusbrüder irgendwie akzeptiert habe, was dann gar nicht gestimmt hat. Dieser Piusbruder war nicht in die Piusbruderschaft aufgenommen worden, aber war nicht sozusagen zunächst einfach katholisch. Und solche Dinge hat er durchtragen müssen, also auch den Widerstand in der Kirche, innerhalb der Kirche, das hat ihm doch sehr zu schaffen gemacht. Und so hat er also das Papsttum gelebt in einer Weise großer Bescheidenheit, großer Güte und der Entschiedenheit, wo es wirklich notwendig war.
Von vielen wurde eine Art Strenge wahrgenommen. Von vielen Medien wurde er als Panzerkardinal tituliert. Hatte er Humor? Wie würden Sie ihn einschätzen, Pater Stefan?
Ja, also nun, diese Frage ist nicht primär eine Frage von Strenge und Humor, sondern eine Sprache über seine grundsätzliche Haltung in der Zeit, als er die Kongregation für die Glaubenslehre geführt hat. Und wir haben das immer als seine Schüler als unerträglich empfunden. Das passt überhaupt nicht zu ihm, es hat überhaupt nicht zu ihm gepasst. Und wir haben ihn immer versucht, dieses Missverständnis auf die Seite zu schieben und zu bekämpfen. Er war wirklich ein Mann, der zuhören konnte, der jeden Einzelnen ganz ernst genommen hat, der auch mit denen, die abweichende Meinungen vertreten haben, versucht hat, in ein gutes theologisches Gespräch zu kommen und durch dieses theologische Gespräch sozusagen eine Lösung der Fragen gesucht hat. Also insofern war er das Gegenteil eines Panzerkardinals. Aber er war auch zugleich ein im Grunde fröhlicher Mensch. Er hat manchmal nach dem Treffen oder am Ende des Treffens, wenn wir miteinander noch gefeiert haben, auch lustige Geschichten erzählt, die er eben sehr detailgetreu erzählen konnte. Das ist vielleicht nicht allzu oft passiert, aber wir haben ihn wirklich als einen fröhlichen Mann erlebt und er hat ja auch fröhliche Menschen gerne gehabt.
Würden Sie ihn auch als betender Mensch einschätzen?
Ja, ich denke, dass er vor allem ein meditativer Mensch war. der die Heilige Schrift betrachtet hat, der, wenn er eine Predigt am Sonntag für den kommenden Sonntag vorbereitet hat, schon Anfang der Woche angefangen hat, die Texte der Heiligen Schrift zu betrachten und durchzubeten. Und aus diesem Gebet sind seine Predigten erwachsen. Und er war vor allem ein Mann, der in einer ganz schlichten Weise die Heilige Messe gefeiert hat, sodass die Menschen angezogen waren von dieser ganz schlichten Art, wo er einfach ganz gesammelt war und nicht etwas darstellen wollte oder präsentieren wollte, sondern wo er einfach in das Gebet eingetaucht ist. So würde ich also meinen, dass er sehr stark aus der Heiligen Schrift und aus der Meditation gelebt hat und dass er dadurch zu einer geradezu mystischen Frömmigkeit gekommen ist. Also mystisch nicht im Sinne, dass er besondere Erfahrungen gemacht hätte, aber dass er in eine freundschaftliche Beziehung zu Christus gekommen ist und das sozusagen weitergeben wollte, dass wir Christen den Mut haben sollten, wirklich von Herz zu Herz mit dem Herrn zu sprechen. Und also in dieser Weise eine innere, tiefere Einheit mit ihm finden. Eine Einheit, die durch dieses freundschaftliche Gespräch wächst und wächst. Und er hat das auch in den Jesusbüchern dann so darzustellen versucht. Das könnte man also eine Spiritualität der Einheit, der Freundschaft und in diesem Sinne als eine mystische Spiritualität begreifen. Dass also Gott in Jesus Christus uns unglaublich nahe gekommen ist. Und dass wir ihm sozusagen in ähnlicher Weise nahe zu kommen versuchen dürfen. Und davon ist dann auch seine Theologie immer mehr geprägt worden, besonders die Jesusbücher.
Welche Rolle spielte die Mutter Gottes in der Spiritualität von Josef Ratzinger?
Ja, die Gottesmutter ist für ihn sozusagen am Ende des Alten Testamentes und im Übergang zum Neuen Testament. Sie gehört also sozusagen zu beiden Testamenten. Sie ist die Tochter Sion. Er hat also sozusagen in verschiedenen Texten des Alten Testamentes Maria schon irgendwie vorgebildet gesehen. Und sie tritt in diese Rolle ein und ist eben der Übergang zum Neuen Testament, empfängt den Herrn in ihrem Herzen. Er hat Maria als meditative Frau gesehen, als Hörende, die aus der Schrift lebt und dann bereit war, die Aufgabe anzunehmen, die Gott ihr anvertraut hat, diese unglaubliche Aufgabe, Mutter Gottes zu werden und dann den Herrn zu begleiten bis unter das Kreuz und in die neue Kirche hinein, in die werdende Kirche, im Pfingstgeschehen und in der Zeit vor Pfingsten, wo sie im Kreis der Apostel und der Verwandten betet um den Heiligen Geist. Also in diesem Sinne hat er sie vor allem verehrt als die große Hörende, die große Glaubende, sozusagen die Frau der Kirche, die die Kirche repräsentiert, die Kirche, die Jesus Christus immer tiefer annimmt und dann sozusagen ihre Spiritualität auch die Spiritualität der Frauen werden kann, die nicht priesterliche im eigentlichen Sinn ist, aber doch sozusagen eine große Frau, die den Herrn ganz tief erfasst hat und Zeugnis geben kann, die also wo auch die Frau eine echte theologische, spirituelle Aufgabe hat, also eine Aufgabe, wie er selber auch die Theologie verstanden hat als eine Theologie, die die meditativen Elemente, die mystischen Elemente aufnimmt. Und so hat er also Maria sehr verehrt und in ihr die Bedeutung von Maria für die Kirche neu zu entdecken versucht hat.
Pater Stefan, worin sehen Sie das Vermächtnis vom heimgerufenen Papst Emeritus Benedikt?
Ja, vielleicht kann ich das nur in einigen Stichworten sagen. Es ist nicht einfach ein Vermächtnis, das er uns gegeben hat. Also sozusagen ein erstes Vermächtnis ist der Vorrang des Glaubens, als Grundlage auch der Theologie und als Grundlage für die Kirche. Dass er also das Wort Gottes sozusagen außerordentlich stark betont hat. Das Wort Gottes, wie es von der Kirche verstanden worden ist, wie es immer tiefer angeeignet worden ist. Also er möchte sozusagen die Kirche als eine Kirche, die aus der Schrift lebt und aus der Heiligen Schrift ihre Hoffnung nimmt, dass sie also als dass die Kirche eine hörende Kirche ist und eine daraus lebende und betende Kirche und so eine Kirche, die Hoffnung und Zukunft hat. Das scheint mir also etwas Erstes zu sein. Und zweitens hatte er die Heilige Schrift auch im Gespräch mit der Orthodoxie und mit dem Luthertum und der evangelischen Kirche, also mit allen von der Reformation geprägten Kirchen, ins Gespräch bringen wollte. Und er ist überzeugt, dass dieses Gespräch, wenn es wirklich authentisch ist, wenn man sozusagen Christus tiefer finden will und die Kirche tiefer finden will, dass ein solches Gespräch wirklich ein fruchtbares Gespräch wird. Und so ist das sozusagen der Mann geworden, der eine echte und tiefe Ökumene vorangebracht hat und voranbringen wird in Zukunft. Man könnte dann auch sagen, dass er eine Erbschaft uns hinterlassen hat, indem er immer tiefer und immer mehr darauf verwiesen hat, dass die grundlegende Aufgabe der Kirche ist, Gott tiefer zu finden und Gott an den anderen Menschen zu bringen. Den lebendigen Gott, den Gott, der sich in Christus offenbart hat. So hat also seine ganze Theologie und sein ganzes Leben eine große missionarische Dimension, die die Kirche heute wiederfinden muss. Und gerade dadurch, dass wir der Gesellschaft, die nicht glaubt, die ohne Gott lebt, Gott wieder zu vermitteln versuchen durch Christus und durch die Kirche, dass wir dann die eigentlichen Aufgaben für die Gesellschaft auch lösen. Dass wir als authentische Christen den Menschen von heute die richtige Ethik bringen können. Eine Ethik, die in der Verantwortung vor Gott entsteht und wo die Menschen dann, indem sie Christus finden und die Kirche finden, auch die Gesellschaft erneuern kann. Und so ist immer mehr in sein Bewusstsein getreten, welche Aufgaben die Kirche für die heutige Gesellschaft ist. Aber nicht dadurch, dass sie sich dieser Gesellschaft einfach übergibt, sondern dass wir sozusagen die Heilmittel ihr bieten, vor allem das erneuerte Verhältnis zu Gott, zum lebendigen Gott, der in Christus erschienen ist und in der Kirche gegenwärtig ist. Ich meine, das sind einige der ganz wichtigen Elemente, die er der Kirche heute mitgeben kann und mitgeben will. Und ich bin überzeugt, dass gerade seine so gut verständliche Theologie, seine umfassende Theologie, seine Theologie, die in die Tiefe geht und zugleich in die spirituelle Dimension hineinreicht, dass die sozusagen seine große Erbschaft sein wird für die kommende Zeit, für die nächsten Jahrhunderte. Er ist ja einer der ganz wenigen Päpste, die zugleich in der ganzen Tiefe des Sinnes Theologen gewesen sind. Und so wird seine Theologie sicher fruchtbar werden für die Kirche in einer ganz unglaublichen Weise. Vielleicht nicht sofort, vielleicht auch nicht zuerst in Europa, aber sie wird fruchtbar werden. Davon sind wir überzeugt. Und ich glaube, man kann sagen, dass er dann wirklich ein Geschenk Gottes an die Kirche gewesen ist und dass Gott durch ihn die Kirche erneuern will und in die Zukunft hineinführen will.
Pater Stefan, ist es realistisch, dass er eines Tages zum Kirchenlehrer erhoben wird?
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Er hat ja wirklich wie einer der alten Kirchenlehrer nicht bloß sein bischöfliches Amt, nicht bloß sein Amt als Professor ausgeübt, sondern er hat wirklich versucht, den ganzen Reichtum der Heiligen Schrift, soweit es ihm möglich war, den Reichtum der Kirchenväter aufzunehmen, den Reichtum aller großen Gestalten oder vieler großen Gestalten durch die Zeit der Kirche hindurch, sodass er einen unglaublichen Schatz der Weisheit und der Theologie in sich aufgenommen hat und in diesen riesigen Werken, die er geschrieben hat, in den vielen Aufsätzen, in diesen 16 Bänden, dass er wie kaum ein anderer sozusagen ein Kirchenvater geworden ist. Nicht ein Kirchenvater natürlich der alten Zeit, sondern unserer Gegenwart.
Sehr schön. Herzlichen Dank, Pater Stefan Horn, für das Gespräch mit Ihnen und dass Sie sich die Zeit genommen haben, auf all diese Fragen einzugehen.
Ja, gerne, gerne.
Pater Stefan, darf ich Sie auch abschließen, um den Segen Gottes für unser Radio und unsere Zuhörerschaft bitten?
Ja, der Segen des allmächtigen Gottes komme auf Sie herab, auf Sie und auf alle Hörer dieser Stunde. Mögen Sie Freude am Glauben in sich vertiefen. Mögen Sie Freude auch an der Kirche gewinnen oder neu gewinnen. Und mögen Sie in Ihrem persönlichen Leben, in Ihrer Familie und in Ihrer Umgebung als gesegnete Menschen leben. Das möge Ihnen Gott gewähren. Amen.
Amen. Herzlichen Dank, Pater Stefan Horn.
Ja, bitteschön.
Und alles Gute, weiterhin Gottes Segen, viel Kraft und gute Gesundheit.
Ja, dankeschön.
Herzlichen Dank. Das war das Interview mit Pater Stefan Horn. Er war langjähriger Mitarbeiter und auch Sprecher vom Ratzinger Schülerkreis vom heimgerufenen Papst Emeritus Benedikt dem 16. Wenn Sie das Gespräch nochmals nachhören möchten, können Sie das unter www.radiogloria.ch Podcast oder Sie können auch eine CD in Baldeck bestellen. So verabschiede ich mich bei Ihnen allen und wünsche Ihnen reichen Gottes Segen. Ihre Andrea Marti.